kommt also vom Berg wieder runter, nachdem das Volk endlich aus Ägypten ausgezogen ist und durch das Schilfmeer durch ist. Und jetzt ist das Volk also in der Wüste. Und Mose kommt vom Berg runter und sagt, Leute, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, ich konnte ihn auf 10 runterhandeln. Die schlechte, das mit dem Ehebruch ist immer noch dabei. So viel zum Karneval und den Reden, die man da manchmal vielleicht so hört. Die 10 Gebote sind das Herzstück der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Das ist das, wie Gott sich das wünscht und vorstellt, wie das Volk leben soll. Welches Volk? Das Volk, das er sich als Beispielvolk ausgesucht hat. Das damals den Anfang genommen hat mit dem Abraham in der Wüste. Der Abraham, der von Gott rausgerufen wird aus Ur in Chaldea, wo Gott sagt, pack deine Sachen, ich will dir das Land zeigen, in das du gehen sollst. Und da fängt die Geschichte Gottes mit seinem Volk an und geht dann ein bisschen hoch und runter, wie das so ist mit dem Volk Israel und der Geschichte, und dann eben aus Ägypten raus und dann auf dem Weg wieder zurück in das Land, was Gott ursprünglich schon mal dem Abraham gezeigt hatte. Und da gibt es dann eben diesen Moment, wo Mose auf dem Berg ist und der Herrlichkeit Gottes gegenübersteht und Gott überreicht ihm die 10 Gebote. Und er trägt die runter und sieht, das Erste, was er sieht, ist das goldene Kalb. Und er zerdeppert diese 10 Gebote und sagt, ihr kriegt das ja nie hin, so ungefähr. Und geht dann wieder zurück und dann, diesmal kriegt er sie nicht überreicht, diesmal muss er sie selber schreiben, weil Gott sagt, aber nach wie vor sind mir diese 10 Gebote echt wichtig. Und mittendrin dieses 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Nach anderer Zählweise ist es das 7., lasst euch nicht verwirren, gell? Die Zählweise ist manchmal unterschiedlich, aber ich kann mir das als 6. Gebot einfach besser auch merken, dass das das Gebot ist, was mit dem Ehebruch zu tun hat. Du sollst nicht Ehe brechen. Und da gibt es jetzt dieses herausfordernde Wort, finde ich, jedenfalls in der Zeit, in der wir heute leben, dass wir mal eben klären müssen. Also, was ist denn Ehebrechen? Was ist das überhaupt? Das ist ein zusammengesetztes Wort aus Ehe und aus Brechen. Was ist Ehe? Wenn man heute hineinschaut in die Gesellschaft, dann ist Ehe ein sehr dehnbarer Begriff. So. Ehe kann ganz schön viel sein. Ehe ist irgendwie, je nachdem, wen man fragt und in welchen Kulturkreis man reinguckt und welche Gesellschaftsnormen, wie auch immer, kann Ehe alles Mögliche bedeuten. Es kann dieses feste Zusammenleben bedeuten von Menschen. Das können 2 Menschen sein, können auch mehr Menschen sein. Und so weiter. Also wenn man in die Gesellschaft guckt, kann das ganz schön viel sein. Jetzt ist mir aber wichtig, nicht in die Gesellschaft zu gucken, sondern ins Wort Gottes. Und dann werde ich ein paar Sachen sagen in der nächsten Zeit, wo ihr dann hinterher oder währenddessen vielleicht auch sagt, oh, das ist aber jetzt schon ganz schön hart oder ganz schön seltsam oder ganz schön komisch. Das kann passieren, aber ich bin heute Morgen aufgestanden und habe beschlossen, ich will das sagen, was ich vom Wort Gottes her für die Wahrheit verstehe. Ich bin nicht dafür da, dass Menschen ein gutes Gefühl haben. Dafür ist eine Predigt nicht da, dafür ist Gottesdienst nicht da, dafür ist Gemeinde nicht da, dass Menschen ein gutes Gefühl haben, sondern dass die Wahrheit verkündigt wird, so wie wir es verstehen vom Wort Gottes her. Und man kann das Wort Gottes an mancher Stelle vielleicht anders verstehen, wenn man eine andere Brille aufzieht oder so, aber ich will euch gerne sagen, wie ich es verstehe. Also, was bedeutet für mich Ehe? Ehe ist für mich, so wie ich es verstehe vom Wort Gottes her, die feste Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. So. Das leite ich ab, unter anderem schon vom 1. Mose 2 her, wo steht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, er wird seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Das sagt Gott schon am Anfang, schon bei der Schöpfung. Und das ist total, das ist schon revolutionär, bevor überhaupt die Gesellschaft sich richtig entwickelt hat. Weil später war die Gesellschaft eigentlich anders so. Ne? Man hat als Familie zusammengelebt, Und dann kam halt irgendwann auch noch die Frau mit in den Haushalt oder auf den Hof oder wie auch immer und so. Und nach wie vor war aber der Senior, der war so der Patriarch, das war so der immer noch auf dem Thron saß sozusagen. Und da mitten hinein in diese Entstehung dieser Kultur und Gesellschaft sagt schon Gott, wie er sich es aber eigentlich vorstellt, nämlich ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Also nicht, er holt seine Frau auch noch mit ins Elternhaus hinein, sondern Gott hat da eigentlich eine ganz andere Vorstellung. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Und das hebräische Wort, was da steht, dabak, das heißt auf Deutsch kleben, sozusagen. Also wirklich richtig verleimen miteinander. Also ein Mann wird sich mit seiner Frau so dabak, ja, verkleben. Also sie werden wirklich eins sein. Das ist wie wenn du zwei Holzstücke nimmst und da ein bisschen Leim dazwischen schmierst und dann noch eine Schraubzwinge draufpackst. Und das ist Gottes Bild eigentlich von Ehe, so richtig fest verklebt und verleimt zu sein. Und das zu trennen, das ist nicht leicht. Und es wird bei beiden Holzteilen, wenn ich mal in diesem Bild bleibe, Spuren hinterlassen. Es geht nicht einfach so, das ist kein sauberer Schnitt. Das ist auch was, was man heute immer wieder mal hört bei Scheidungskindern oder bei Scheidungsfamilien, dass Eltern oft sagen, aber unsere Kinder kommen damit klar. Und ich frage mich, kennt ihr eure Kinder wirklich? Weil ich glaube das nicht, dass Kinder damit gut klarkommen, wenn sie manchmal nicht wissen, auf wessen Seite sie jetzt stehen sollen. Oder hin und her gereicht werden zwischen Freitag und Sonntag oder so. Und das eine Haus zur anderen Zeit nicht betreten dürfen und keine Ahnung, was alles da so läuft. Naja, Dabak. Also, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Ich glaube, dass das Wort Gottes ewig ist. So, weil Gott ewig ist. Und das Wort Gottes hat ewig Bestand. Und ich glaube, dass wenn Gott eine andere Idee hätte über Ehe, dann hätte er die zu der Zeit, wo 1. Mose geschrieben wurde, schon eingepflegt in das Wort Gottes. Dann hätte er damals schon eingepflegt, darum wird ein Mensch, Elternteil 1 und Elternteil 2, verlassen und einem anderen Menschen anhängen. Damit es auch ja offen ist, ob es jetzt Mann oder Frau oder irgendwas anderes ist. Aber Gott ist da schon sehr spezifisch. Und deswegen ist es mir wichtig, nicht nur hinzugucken, wo Gott sagt, du sollst nicht und du darfst nicht, sondern auch dahin zu gucken, wo Gott was ganz positiv formuliert. Und das dann nicht rumzudrehen und sagen, ja, das war ja nur ein Sinnbild oder so. Nee, wenn Gott sagt, ein Mann mit Vater und Mutter, dann ist das sein Bild von Familie und von Ehe. Dass es einen klar zu benennenden Vater und eine klar zu benennende Mutter gibt. Und einen Mann, der seiner Frau anhängt. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo man das so laut und deutlich gar nicht mehr sagen darf, wahrscheinlich. Aber das ist für mich Realität, das ist für mich Wort Gottes. Und da kann ich nicht dran rumdichten und sagen, nee, Gott hat das anders gemeint. Wer bin denn ich, dass ich Gott umdichte? So. Sondern ich will gerne Gott ernst nehmen, so wie ich ihn verstehe und sein Wort ernst nehmen, so wie ich es lese. Und da nicht dran rumdichten. Und das ist für mich Ehe. Ein Mann und eine Frau. Übrigens, das ist jetzt keine Werberede oder keine Verteidigungsrede. Man kann von Trump halten, was man will. Er ist nicht der Christus. So, er ist nur ein Mensch, er ist nur ein Politiker, aber dass er jetzt festgelegt hat, dass es in Amerika nur noch im Pass zwei Geschlechter gibt, finde ich durchaus logisch und konsequent. Weil es biologisch so ist, wenn du eine andere Empfindung hast oder sonst was, dann okay. Oder diese geschwindend geringe Anzahl an Menschen, die zweigeschlechtlich auf die Welt kommen, die natürlich auch ihre Bürde zu tragen haben und eine Herausforderung haben, zu entdecken und zu erleben, wer bin ich denn jetzt und so. Das ist alles, spielt für mich im seelsorgerlichen Rahmen ab. Aber erstmal finde ich es gut zu sagen, es gibt zwei Geschlechter. Und eine Ehe besteht aus zwei heterosexuellen Menschen. Aus einem Mann und einer Frau. So verstehe ich Wort Gottes. Und alles, was darüber geht, gehört für mich in die Seelsorge. Gehört für mich nicht verurteilt oder beschimpft oder gesteinigt oder so, sondern gehört für mich in die Seelsorge. Und was ist Ehebruch? Du sollst nicht Ehe brechen. Ehebruch, und das will ich ganz vorsichtig und trotzdem deutlich sagen, ist was anderes als Ehescheidung. Gott sagt im sechsten Gebot nicht, du sollst nicht Ehe scheiden, sondern du sollst nicht Ehe brechen. Ehebruch führt manchmal zur Scheidung. Deswegen sollst du am besten erst gar nicht Ehe brechen. Aber Ehescheiden ist nochmal was anderes als Ehebruch. Auf Ehescheidung steht im Alten Testament nicht die Todesstrafe. Auf Ehebruch schon. Das heißt jetzt nicht, dass ich die heute gerne wieder realisieren würde, weil ich glaube, die Welt wäre nicht besonders gefüllt mit Menschen. Würden wir jeden steinigen, der schon gegen dieses Gebot verstoßen hat. Und ich glaube auch, dass seit dem stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz Steinigung nicht mehr relevant ist. So. Aber vom Alten Testament her ist Ehebruch für Gott was wirklich Schlimmes, sonst hätte es auch gar nicht erst in die Top 10 seiner Gebote geschafft. Müsst euch das mal überlegen, was alles nicht in die Top 10 reingekommen ist. So. Aber Ehebruch ist eben nun mal dabei. Weil Gott sagt, die Ehe ist für mich was ganz Heiliges. Es ist ein fester Bund und Gott ist ein Gott der Bündnisse. Er liebt Bündnisse. Er hat Bünde geschlossen mit Abraham, mit Noah und so weiter. Und jedes Mal beim Abendmahl feiern wir das, dass Gott einen neuen Bund geschlossen hat mit uns. Und Gott ist ein Bund mega wichtig. Und nochmal, es ist heilig für ihn. Es ist was ganz Besonderes, was Wertvolles. Und Gott sagt, ich will nicht, dass du irgendeinen Bund brichst, ob es der Ehebund ist oder der Bund mit mir oder was auch immer. Zumal der Ehebund letztlich ein Bild ist, eigentlich für den Bund zwischen Gott und dem Menschen. Gott liebt es, ein Bündnis zu schließen mit dem Menschen. Und von Gottes Seite aus wird der Bund auch immer klar gehalten, so, und wertvoll und wichtig und so geachtet. Nur von der Seite des Menschen her ist das mit dem Bund halten manchmal nicht so einfach, weil da immer wieder so diese Sünde da reinkommt. Das Getrenntsein von Gott und damit das Getrenntsein von dem Bund, den er geschlossen hat mit uns. Aber Ehe ist nun mal für Gott ein richtig wichtiger Bund. Was sagt der Martin Luther zu diesem Gebot? Was ist das, sagt er, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ehren. Also nochmal, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben in Worten und Werken und in der Ehe einander lieben und ehren. Wann beginnt Ehebruch? Hat vorhin die Gabe der Moderation gefragt. Wann beginnt Ehebruch? In Worten. Und Werken, sagt der Martin Luther. Also nicht erst da, wo das Licht im Schlafzimmer ausgeht und jemand anderes in meinem Bett liegt als mein Ehepartner, sondern schon weit vorher. Martin Luther sagt in Worten und Werken. Und damit ist er schon so ein bisschen netter als Jesus, der gesagt hat, wenn du einer Frau hinterher schaust, da hast du ja noch nicht mal was gesagt. Ja, wenn du einer Frau hinterher schaust und sie begierst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Und dann frage ich mich, wer von euch nimmt das Wort Gottes eigentlich ernst? Wenn ihr alle hier noch sitzt und zwei Augen habt. Weil auch das hat ja Jesus ziemlich klar gesagt. Weil wenn du das tust, dann reißt dein Auge raus, weil es ist besser, dass du einäugig ins Paradies gehst, als zweiäugig in die Hölle. Also entweder habt ihr damit kein Problem mit diesem Hinterhergucken, oder wir nehmen das Wort Gottes nicht ganz so ernst. Oder wir nehmen es ernst, weil wir wissen, dass am Ende Gottes Gnade zählt. Was nicht heißt, dass ich sündigen darf, so viel ich will, weil dann kriege ich ja mehr Gnade, sondern was bedeutet, ich kann mich noch so anstrengen, aber ich werde diesem Maßstab von Jesus eh nicht gerecht. So, wenn Jesus der Maßstab ist, wenn er sagt, so und so hätte ich das gerne und wir leben es anders, dann ist das auch Gnade Gottes. Dass wir noch zwei Augen haben, dass wir noch eine Hand haben, die wir uns noch nicht abgehackt haben, weil sie uns zum Abfall verführt hat, weil das steht auch da in Matthäus 5 in der Bergpredigt. Und dass wir wissen, am Ende zählt die Gnade Gottes, die größer ist als all meine Schuld und Sünde. Am Ende zählt die Gnade Gottes. Also, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und zuchtvoll leben. Das sind zwei so Fremdwörter heute, ne? Keusch und zuchtvoll. Es ist ein neues Buch erschienen von einer Frau, deren Namen ich schon vergessen habe, die darüber geschrieben hat, Wie viel, braucht eine gute Beziehung